ARD.
Wenn ich einen Wunsch hätte, würde ich sagen, jeder Richter, jede Richterin geht einmal pro Jahr in eine Schulklasse. Das sind 20.000 Menschen. Damit wird man eine Menge an Kontakt erreichen. Was wir eben selbst versuchen, also ein kleines Produkt ist jetzt, wir nennen es das große Quiz zum Grundgesetz. Das haben wir jetzt gerade mit Planet Schule für Schulklassen entwickelt und mit so ein bisschen Unterrichtsmaterial. Dann würde ich einfach mir wünschen, dass das vielleicht noch mehr ins Bewusstsein gerät.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Heute wird es viel um das Thema Recht gehen und darum, wie die neuen Lebensrealitäten von Schülerinnen und Schülern in der Schule adressiert werden können. Mit Frank Bräutigam habe ich einen langjährigen Fernsehjournalisten der ARD zu Gast. Er ist Moderator, Jurist und Gerichtsberichterstatter. Lieber Frank, schön, dass du dabei bist.
Hallo Bob, danke für die Einladung.
Lieber Frank, zunächst einmal, ich habe in einem zugegeben polemischen Thread formuliert, habt ihr schon mal das Grundgesetz gelesen? So woke, Alter.
Also es lohnt sich definitiv, das zu lesen, denn man denkt ja immer bei Recht und Gesetz, Grundgesetz, das ist so mega trocken. Aber wenn man sich so gerade die ersten 20 Artikel mal durchliest, 1 bis 19, das sind die Grundrechte. Da stehen solche wunderbaren Sätze wie, die Würde des Menschen ist unantastbar und vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Also das erschließt sich auf den ersten Blick und das lohnt sich wirklich zu lesen. Wenn man dann weiter hinten, so Artikel 115, glaube ich, die Finanzverfassung, da steige auch ich schnell mal aus. Aber der Blick da rein, der lohnt sich definitiv.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn man manchmal bestimmte politische Diskussionen rund um Bildung auch schon anhört, da habe ich manchmal das Gefühl, dass da schon eine rote Grenze oder eine rote Linie übertreten wird. Ne? Gerade wenn es zum Beispiel darum geht, wie sollen wir die verschiedenen Schülerinnen und Schüler aufteilen? Wir haben jüngst den thüringischen AfD-Chef gehört, der gesagt hat, Behinderte haben eigentlich in Anführungsstrichen normalen Schulen gar nichts mehr verloren. Also da ist so ein Wissen über das Grundgesetz ja auch wichtig, um überhaupt in der Debatte bestehen zu können.
Genau, also wenn man da den Artikel 3 aufschlägt, da geht es um Gleichheit und Diskriminierungsverbote. Und da sind Menschen mit Behinderungen auch ausdrücklich erwähnt drin, dass man die nicht diskriminieren darf. Das passt dazu, zu deinem Beispiel, ja.
Bei dem, was du machst, und da sind ja viele Angebote für junge Leute dabei, die wir auch noch kennenlernen, da geht es ja auch darum, das Recht bzw. das Grundgesetz auch kennenzulernen. Das ist besonders jetzt gerade relevant, weil wir bald die 75 Jahre Grundgesetz feiern. Du hast schon vor einiger Zeit ein Video dazu gemacht, wie das Grundgesetz entstanden ist. Es ist unter anderem auf YouTube zu finden und wir hören da mal rein.
Wie kam es zum Grundgesetz? Mai 1945, die sogenannte Stunde Null. Nach dem Zweiten Weltkrieg liegt Deutschland in Schutt und Asche. Staatliche Strukturen gibt es nicht. Die Siegermächte haben Deutschland in 4 Besatzungszonen aufgeteilt. Ziemlich schnell entstehen dann die Länder mit ihren Landtagen und Ministerpräsidenten. Der Konflikt zwischen Ost und West wird immer größer. Während der Berlin-Blockade ist West-Berlin fast ein Jahr lang nur über den Luftweg zu erreichen. 1. Juli 1948. Die drei westlichen Alliierten erteilen den Ministerpräsidenten der West-Bundesländer den Auftrag, eine demokratische Verfassung zu entwerfen. Der Parlamentarische Rat übernimmt diese Aufgabe in Bonn. 61 Männer und 4 Frauen sind die Mitglieder, gewählt von den Landtagen. Vorsitzender ist der spätere erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer. 8 Monate ringen die Mütter und Väter des Grundgesetzes um Staatsaufbau und Grundrechte. Klar war, so etwas wie die Nazi-Diktatur sollte sich nie wiederholen können. Was musste man gegenüber der Weimarer Verfassung anders machen? 8. Mai 1949. Das Grundgesetz ist fertig. Die westlichen Besatzungsmächte stimmen dem Grundgesetz zu. Und die gewählten Volksvertreter in den Länderparlamenten stimmen darüber ab. 23. Mai 1949. Das Grundgesetz wird in Bonn unterzeichnet und tritt mit Ablauf des Tages in Kraft. Inhaltlich ist es eine komplette Verfassung. Trotzdem wählen die Mütter und Väter bewusst den Namen Grundgesetz. Es soll eine provisorische Verfassung sein, mit Blick auf eine mögliche Wiedervereinigung des geteilten Deutschlands.
Mit dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung wird das Grundgesetz zur gesamtdeutschen Verfassung. Es ist kein Provisorium mehr. In der Präambel heißt es seit 1990, die Deutschen haben die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet.
Zunächst mal allgemein gefragt, hast du mitbekommen, jetzt auch nach Corona und auch dieser Krisensituation, in der wir uns befinden, dass Menschen in Bezug auf das Grundgesetz noch mehr und deutlicher Verschwörungsideologien nachhängen, als das der Fall war, als das Video erschienen ist?
Also rund um die Corona-Pandemie, da ist das Grundgesetz nochmal sehr ins Blickfeld geraten. Und das ist aber auch in Ordnung, weil das waren die größten Einschränkungen von Grundrechten, die es jemals gab in der Bundesrepublik. Und natürlich gab es auch Gründe dafür. Und ob man da zu hart zugeschlagen hat, da kann man sehr streitig drüber diskutieren. Aber es ging eben darüber hinaus zu sagen, hier hat der Staat zu hart reagiert, das ging zu weit, sondern es wurden ja die Basics angezweifelt. Wir sind in einer Diktatur, die Grundrechte sind abgeschafft, wir haben gar keine Verfassung. Und wenn diese Grenze überschritten ist, dann geht es natürlich ans Eingemachte. Und umgekehrt gehen ja gerade in den letzten Monaten die Menschen für die Werte des Grundgesetzes auf die Straße. Das ist wieder spannend zu sehen, seit Korrektiv und Co.
Genau.
Also das ist ja, diese beiden Gegenpole zu beobachten, das ist, finde ich, total spannend.
Es gab eine sehr starke, polemische, polare Diskussion rund um die Corona-Maßnahmen. Jetzt gerade hat man das Gefühl, dass rückblickend das Ganze auch nochmal aufgerollt wird, was nicht immer fair ist, weil man ja sagen muss, es wusste keiner genau, wie man handeln soll. Ich denke, alle haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Aber wenn man sich das jetzt anschaut, in Bezug auf junge Leute, würdest du sagen, dass man, was die Einschränkungen angeht, rückblickend möglicherweise hätte lockerer sein müssen?
Also rückblickend ist mein Eindruck in manchen Punkten schon, und wir reden ja hier über Schule, und da sind natürlich die Schulschließungen ein Thema, über das man erst recht rückblickend sehr streitig diskutieren kann. Wir kennen jetzt die Studien, welche Auswirkungen psychisch, physisch für den Lernstand das hatte. Und das war natürlich damals auch ein heiß diskutiertes Thema. Ich habe gerade eine Fernsehdoku über das Grundgesetz gemacht. Die läuft am 13.05. im ersten Programm. Und ich habe die Schule besucht, in der die Klage gegen die Schulschließungen entstanden ist. Also war im Klassenraum dort.
Okay.
Und habe mir von den Schülerinnen und Schülern schildern lassen, wie die die Schulschließung erlebt haben. Und auch von einer Mutter, die dann diese Klage initiiert hat. Mhm. Und die haben mich nochmal sehr in diese Zeit damals mitgenommen, in diese Zeit der Belastungen. Und gerade auch die Mutter hat mir ihren großen Frust geschildert, weil sie die Klage gegen die Schulschließung in Karlsruhe ja verloren haben. Und die sind bis heute darüber enttäuscht. Und ich kann das irgendwie auch nachvollziehen. Aber wie du sagst, die Perspektive ist schon immer auch wichtig. Damals musste man in dieser gewissen Situation der Unsicherheit auch entscheiden. Und jetzt fällt einem das vielleicht etwas leichter. Deswegen muss man aber trotzdem weiter drauf schauen.
Du hast es gerade schon angedeutet. Du machst Angebote, wo natürlich auch Erwachsene, aber gerade auch Kinder und Jugendliche eben das Recht und das Grundgesetz kennenlernen. Also zum Beispiel mit Planet Schule gibt es auch Unterrichtsmaterial zum Thema Grundgesetz, das Lehrerinnen und Lehrer online abrufen können. Das packen wir auch in die Shownotes. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig, aber vielleicht können wir uns dem Thema annähern. Was sollten Kinder und Jugendliche deiner Auffassung nach denn wissen bzw. anwenden können in Bezug auf das Recht?
Wissen, man muss nicht das Grundgesetz auswendig kennen. Wenn man einen Satz sich merkt, was steht im Grundgesetz? Meine Grundrechte und wie der Staat aufgebaut ist. Wenn der Lehrer das fragt und man das antwortet, das ist der Kern des Ganzen. Und dass diese Grundrechte jeden Tag mitten im Leben der Schülerinnen und Schüler spielen. Wenn die also auf dem Schulhof ihren Kumpel oder Nicht-Kumpel fotografieren und das einfach so posten, geht es um das Recht am eigenen Bild des Kumpel. Und das darf man nicht einfach so. Das heißt, mitten in Alltagssituationen, wenn man einen illegalen Download macht, da geht es um Urheberrechte, um Eigentum von anderen, spielt Recht eine Rolle, ohne dass man das merkt. Und dafür möchte ich gern sensibilisieren, dass Recht nicht etwas weit Fernes, Kompliziertes ist, sondern mitten im Leben von alten Menschen und von jungen Menschen spielt.
Das ist übrigens interessant, weil du das gerade sagst. Ich habe mit einer Rechtsanwältin, die ein Angebot an Schulen bringt, das heißt Law for School, spricht zum Beispiel über das Recht. Und es ist sehr interessant, wenn junge Menschen dann plötzlich mitbekommen, ich bin auch im Sinne des rechtlichen Rahmens verantwortlich dafür, etwas nicht zu tun, auch wenn ich zum Beispiel unter 14 Jahre alt bin. Also ich muss tatsächlich mein Taschengeld sehr lange bezahlen, wenn ich etwas tue, was andere Menschen zum Beispiel, was zu Mobbing führt. Also nehmen wir mal sexualisierte Inhalte, Fakes oder verfassungsfeindliche Symbole. Das sind ja alles Dinge, die in WhatsApp-Gruppen eine Rolle spielen, die dazu führen, dass man zum Teil Inhalte bekommt, von denen man vielleicht nichts weiß, die dann aber auf dem Handy liegen und für die man dann verantwortlich gemacht werden kann. Zum Beispiel kinderpornografische Inhalte, die Jugendliche sich schicken und so weiter und so fort. Ist das was, du nickst gerade, wo du es auch kennst, dass so eine Erkenntnis kommt von jungen Leuten, oh Mann, das ist ja wirklich relevant für mich gerade in dem, was mich alltäglich umgibt?
Ja, ich merke das, weil ich ab und zu mal im Jahr in die Schulklassen gehe. Also ich mache das sehr, sehr gerne. Ich bekomme immer mal Anfragen auch von Lehrerinnen und Lehrern. Könnten Sie nicht mal über Ihren Beruf erzählen, aber auch so ein bisschen über das Thema Recht. Und dann merke ich einfach großes Interesse der Schülerinnen und Schüler. Und die Fälle, die du gerade ansprachst, da geht es, also was die natürlich sehr interessiert, ist das Strafrecht. Also wann kommt man vor Gericht? Und da gibt's natürlich die Grenze, strafmündig ist man erst ab 14. Wenn man da drunter richtig schlimme Dinge macht, wird man nicht belangt. Aber was du sagst, stimmt. Ja, wenn ein 12-Jähriger etwas tut, für das er versteht, dass das falsch ist, die Geldebene, ich muss dafür Schadensersatz zahlen, die kann ihn ein Leben lang begleiten. Er kann vielleicht diesen Schadensersatz wegen Mobbing oder so, solchen Dingen, die du genannt hast, nicht jetzt zahlen. Aber es ist nicht automatisch rechtlich so, dass die Eltern das übernehmen, sondern wenn der 18 ist, wenn er selbst verdient, der Arm der Justiz kann da lang sein. Und dafür so ein Bewusstsein zu schaffen, finde ich wichtig. Und ich merke aber das Interesse der Kinder in den Schulklassen, ob das eine Berufsschule ist oder ein Leistungskurs Politik, das ist einfach da. Und das finde ich sehr wichtig auch.
Da würde ich gerne nochmal nachhaken. Was sind denn noch weitere Fragen, wo du weißt, die kommen eigentlich jedes Mal, wenn klar ist, das ist dein Beruf. Was ist etwas, was dann auf jeden Fall gefragt wird? Lass mich kurz einmal raten. Darf der Lehrer mir das Handy wegnehmen, so als Klassiker? Oder sind es eher die größeren Dinge, also Gefängnis und so weiter?
Es sind oft die großen Dinge wie Gefängnis, die ja aber auch vor Ort spielen. Also es ist so oft der Eindruck, da werden die Leute, die was Schlimmes tun, wirklich hart genug bestraft. Das ist vielleicht sogar in allen Altersgruppen so, aber das wird hinterfragt. Also kommen manche Leute ab und zu gut genug weg. Und da kann man natürlich auch drüber streiten. Man muss dann aber auch immer erklären, dass jede Person, die vor Gericht steht, als diese Person mit ihrer Geschichte beurteilt wird. Und ich las gestern in unserer wunderbaren Lokalzeitung in Karlsruhe einen Artikel über einen Schulbesuch einer Klasse im Gerichtssaal. Das finde ich Weltklasse, wenn Schulen in die Gerichtssäle gehen. Und da wurde ein Fall nach dem neuen Cannabis-Gesetz schon verhandelt. Also der hatte zu viel, es war strafbar.
Wie viel hatte der?
Das habe ich jetzt vergessen, aber er wurde auf jeden Fall bestraft. Und der Richter hat sehr schön den Schülern erklärt, nebenbei quasi, was da ablief. Und dann kamen O-Töne der Schülerinnen und Schüler, die sagten, ist schon richtig, dass der bestraft wird, aber der hat auch erzählt, was er für eine schwere Kindheit hatte. Das war glaubwürdig. Und da merkte man, wie die selbst, ohne dass sie einen Paragraphen kennen, und das müssen die auch nicht, aber ein Gefühl dafür bekommen, wie Justiz funktionieren kann. Und deswegen diese Schulbesuche von Schulklassen am Gericht finde ich total spannend und wichtig.
Ich finde das interessant, dass du das gerade gesagt hast. Mir ging es nämlich so, als ich den Verbrechenspodcast von Zeit gehört habe, dass man eigentlich mit diesem Gedanken, den viele haben, wieso kriegt der nicht mehr und so weiter, immer in der Perspektive ist, wo man eben noch nicht nachvollzogen hat, wie das Ganze individuelle, wie der individuelle Zusammenhang ist und so weiter. Und das ist aber ja vor allen Dingen auch deshalb so wichtig, weil die Grundrechte des Menschen ja nicht aufhören, sobald einer ein Verbrecher ist. Und wenn man online die Kommentarspalten manchmal anhört, dann würden die Menschen sich ja am liebsten Selbstjustiz wünschen oder sich wünschen, dass jemand seine menschliche Würde verliert, weil er eben etwas Schlechtes oder sogar etwas Schreckliches getan hat. Aber das ist ja auch Teil des Rechts zu verstehen, dass ein Mensch selbst dann Mensch bleibt, wenn er ich bleib mal dabei, etwas Unmenschliches getan.
Das sind genau diese Ebenen und es gibt vom Strafgericht immer zwei Ebenen. Es ist ganz wichtig, dass man nie die Opferperspektive vergisst, weil das ist dann oft der Vorwurf, die Justiz schaut nur auf die Täter, sie vergessen die Opfer. Nein, die Opfer dürfen nicht vergessen werden. Es ist auch gut, dass deren Rechte im Laufe der letzten Jahrzehnte immer mehr gestärkt werden, dass sie einen Anwalt bekommen, dass die präsent sein dürfen. Aber so wie du das sagst, auch ein Straftäter gibt seine Grundrechte nicht an der Gerichtstür ab. Das Bewusstsein dafür gehört auch zum Gesamtpaket und auch darüber kann man mit Schulklassen sehr gut diskutieren.
Jetzt ist es oft so, dass wenn Experten zu eigentlich egal welchem Thema da sind, die Forderung nach einem Fach nicht weit ist. Für mich ist der absolute Klassiker immer die Finanzbildung. Da finde ich es immer wieder interessant, dass da auch sehr viel Unwissen herrscht. Also zum Beispiel, was Finanzbildung angeht, das hat man, ja, jetzt muss man ja leider Gottes auf Grundlage des Bildungsföderalismus sehr spezifisch sein. Also im Bildungsplan Baden-Württemberg zum Beispiel in Gemeinschaftskunde haben wir da durchaus Bereiche, wo es um Finanzierung geht und so weiter. Also nicht überall gibt es das nicht. In der Realschule, in der ich selbst unterrichtet habe, ging es auch um zum Beispiel die Finanzierung von Autos oder das Problem von Abofallen und so. Also dass es einfach nicht da ist, stimmt nicht. Aber typischerweise hier. Würdest du sagen, es geht eher um eine Sensibilisierung des Rechtes, die man modular macht, wo man sagt, naja, Lehrkräfte sollten das auf dem Schirm haben und mal in den Unterricht einflechten? Oder sagst du, nee, eigentlich zeigen die Reaktionen der Schülerinnen und Schüler, dass da etwas fundamental fehlt, was man im Grunde genommen so angehen müsste, dass es institutionell auch wirklich verankert ist.
Also ich glaube, dass beim Thema Recht in der Schule schon noch Luft nach oben ist. Wie du sagst, muss man die Bundesländer unterschiedlich angucken und manche haben schon ein Schulfach Recht, manchmal kombiniert mit Wirtschaft oder als Wahlfach. In manchen Bundesländern gibt es AG Rechtskunde. Da, also nebenbei, das kenne ich auch aus Karlsruhe, Seminarkurs Recht habe ich schon besucht. Und bei manchen ist es in die Gemeinschaftskunde integriert. Da gibt es bestimmt keine Patentlösung. Aber dass dieses Thema einfach wichtig ist, eine Rolle spielt und vielleicht noch ein bisschen mehr als jetzt. Ich will da keinem Unrecht tun, weil es bestimmt viele engagierte Menschen gibt, die das Thema pushen. Aber wenn ich einen Wunsch hätte, würde ich sagen, jeder Richter, jede Richterin geht einmal pro Jahr in eine Schulklasse. Das sind 20.000 Menschen. Damit wird man eine Menge an Kontakt erreichen. Das sind so kleine Dinge. So. Und wenn man dann vielleicht auch mit so ein bisschen Unterrichtsmaterial, ich will das nicht überbewerten, was wir da mit Planet Schule machen, aber es ist einfach der Versuch, aus so größeren Sonderprojekten, die wir haben, etwas umzusetzen, Arbeitsmaterial mit Videos, mit Arbeitsblättern, aber nicht so trocken, wie man es vielleicht vermuten würde, zur Verfügung zu stellen, dann würde ich einfach mir wünschen, dass das vielleicht noch mehr ins Bewusstsein gerät, dass das wichtig ist.
Aber da jetzt nochmal ganz spezifisch reingehakt, was wäre denn die Intention für dich dahinter? Also wenn Richterinnen und Richter das machen würden, geht es dann da auch um einen, ich sag mal, in gewisser Weise präventiven Effekt auf diejenigen, die vielleicht mal über die Stränge schlagen, die sagen, oh, jetzt habe ich mitgekriegt, also das zu tun, worüber wir gesprochen haben, weiß ich nicht, Nacktfotos, Fake News, Schubsen, wie auch immer, das ist nicht so gut. Ich bin da irgendwie auch in gewisser Weise, kann man mich belangen? Oder geht es ganz grundsätzlich auch um ein Bewusstsein für die Teilhabe an einem Rechtsstaat? Ich sage jetzt mal im ganz großen Sinne.
Also das erste ist vielleicht ein Nebeneffekt, dass man auch so ein bisschen merkt, oh, ich komme da, mir drohen Konsequenzen, wenn ich Quatsch mache, aber vielleicht eher Letzteres, weil ich vielleicht auch einen etwas realeren Eindruck dann bekomme, was Justiz ist. Viele haben ihr Wissen darüber eben aus den Gerichtsshows am Nachmittag im Fernsehen, wie es vor Gericht abläuft.
Gibt's sie noch? Barbara Salisch und
Co.? Die haben gerade so ein gewisses Revival wieder. Die gab's lange nicht mehr und Barbara Salisch ist wieder im Kommen. Ich hab gar nichts dagegen. Nur es ist in der Realität eben nicht so, dass dann am Ende der Verhandlung der entscheidende Zeuge aufsteht hinten und sagt, ich weiß, wer es wirklich war. Oder was glaubst du, haben Richterinnen und Richter hier in Deutschland einen Hammer auf der Richterbank? Ja oder nein?
Naja, wenn du mich schon so suggestiv fragst, würde ich sagen, in den Gerichtsshows haben sie einen, also nein, haben sie nicht.
Also in der Realität eben nicht, aber wenn du mal so die Nachrichtenportale auch bei uns durchguckst als Hintergrundbild, such mir mal schnell ein Symbolbild für Justiz raus. Immer der Hammer. Das ist jetzt nicht schlimm, wenn man den nimmt, aber es zeigt einfach, ein reales Bild von dem, was da Wichtiges passiert ist. Mhm. Ich sage dann immer, nehmt einen Paragraphen oder ein Gesetzbuch oder irgendwie was anderes. Und das können, glaube ich, Leute aus der Praxis so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wenn die das geschickt machen, da so den Eindruck zu erwecken, das ist wichtig und relevant.
Ich musste gerade so ein bisschen grinsen, weil das ist jetzt ein völlig anderes Thema, aber ich muss es trotzdem sagen, das ist fast genauso schlimm wie Vorschaubilder für Schule. Vorschaubilder für Schule sind nämlich entweder immer die gute alte Tafel und wenn es dann digitalisiert ist, in Anführungsstrichen, dann sieht es auch so aus wie vor 80 Jahren, nur halt eben mit Computern. Und das erzeugt ein Bild, dass man dann ablehnt, weil man so denkt, naja, also wenn Schule wie vor 50 Jahren aussieht, nur mit Computern, dann brauchen wir es eigentlich auch nicht ändern. Also in gewisser Weise Leidensgenossen, was das angeht.
Genau. Was wir eben selbst versuchen, also ein kleines Produkt ist jetzt, wir nennen es das große Quiz zum Grundgesetz. Das haben wir jetzt gerade mit Planet Schule für Schulklassen entwickelt, so ab der 8. Klasse. Da reist unsere Grundgesetz-Giraffe, es gibt nämlich zur Grundgesetz-Giraffe, als das Grundgesetz entstand, im Museum König damals, eine ganz nette Geschichte, die reist virtuell durch Deutschland und muss an den Orten Bonn und Karlsruhe und Berlin Aufgaben erfüllen. Der Zweck ist so ein bisschen niederschwellig mit einfachen, auch sehr bunten Fragen, vielleicht den Klassen den Zugang auch den Lehrerinnen und Lehrern zu ermöglichen zu dem Thema, um es dann etwas zu vertiefen. Also das ist einfach so unser ganz kleiner Beitrag, wie man vielleicht im Gemeinschaftskundeunterricht dieses Thema dann einführen kann mit so einem Grundgesetzquiz. Also dieses große Quiz zum Grundgesetz mit Giraffe, das ist bei Planet Schule auf der Online-Seite des SWR abrufbar. Also wer da zugreifen möchte und mal reinschauen möchte. Auch für Erwachsene. Also mal gucken, ob die alle Fragen beantworten können. Kann man reinschauen.
Jetzt sind wir gerade schon dabei. Für Planet Schule bereitest du auch Themen auf, in denen junge Menschen in Bezug auf Fragen wie Recht und Gesetz informiert werden. Das ist unglaublich viel, was du da auch machst. Bei der Recherche ist mir besonders das Thema Sprache ins Auge gefallen. Aus meiner eigenen Erfahrung ist gerade wenig so polarisierend wie das Thema Sprache. Vor allem natürlich die Frage nach inklusiver Sprache, also dem Gendern. Zunächst mal aus deiner professionellen Sicht. Wie beurteilst du das bayerische Genderverbot für Schulen bzw. auch andere Bildungseinrichtungen?
Ja, ich habe mir nochmal genau durchgelesen, was da so gilt. Ich habe es so verstanden, es richtet sich vor allem an die Lehrerinnen und Lehrer. Also die dürfen das nicht mehr im offiziellen Schriftverkehr und so weiter.
Du meinst die LehrerInnen? Okay, kleiner Scherz.
Genau, die meine ich. Und ich habe es so verstanden, dass es nicht als Fehler für Schülerinnen und Schüler angekreuzt wird, wenn man gendert. Also das finde ich nochmal einen wichtigen Unterschied. Aber klar, dieses Genderverbot ist da. Ich selber bin bei Verboten in Richtung Sprache immer tendenziell skeptisch. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das vor die Gerichte kommen wird. Also da geht es ja darum, wenn ein Lehrer das zum Beispiel macht, und eine Art, ich nenne es mal jetzt, Strafe bekommt, irgendein Disziplinarverfahren und der wehrt sich dagegen, dann wird das früher oder später in Karlsruhe landen. Wie das dann ausgeht, dafür ist das wirklich zu komplex, die ganzen Grundrechte, die da mitspielen. Also da würde ich keine Prognose wagen wollen. Es zeigt nur, dass unser Thema, dieses Grundgesetz, das 1949 beschlossen wurde, das ist anwendbar und wird auch diese Fälle irgendwie lösen. Also das ist zeitlos eine Grundlage, um auch neue Fragen zu lösen. Das finde ich daran immer wieder spannend.
Ich habe das auch deshalb gefragt, weil mir kam da was komisch vor. Ich kann auch sagen, was. Innerhalb von solchen offiziellen Schreiben ist es so, dass gesetzlich vorgeschrieben ist, dass man sich nach der deutschen Rechtschreibung, wie sie offiziell angelegt ist, wenden muss. Das heißt, das war schon vorher der Fall. Und ich habe irgendwie gedacht, wenn das doch so ist und das Gendern momentan zumindest noch nicht in offiziellen Empfehlungen steht, ist das doch ein Verbot, was so ähnlich ist, wie darauf hinzuweisen, dass man bei Rot bitte an der Ampel stehen bleibt, das sowieso schon besteht. Also in gewisser Weise nochmal einmal mehr ein rein symbolischer Akt. Aber nochmal, da bin ich Laie.
Ja, also ich glaube, da muss man ein wenig aufs Detail schauen, was der Rat für deutsche Rechtschreibung macht. Ist eine Empfehlung und daran orientieren sich auch alle. Es ist aber kein Gesetz. Also so ein richtig Gesetzesbeschluss, das ist die offizielle Sprache. Den haben wir nicht. Und deswegen gibt es zumindest den Spielraum auch freier zu formulieren. Bei uns ist es so, also wir haben auch einen kleinen Podcast bei uns in der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe, die ich leite.
Wie heißt der?
Der heißt Die JustizreporterInnen. So. Mhm. Das ist aber das ist das einzige Produkt, wo wir bewusst gendern. Also ich arbeite ja viel für die Tagesschau, das ist so mein Hauptabnehmer und da sprechen wir von Schülerinnen und Schülern und Damen und Herren und so weiter.
Was auch gendern ist.
Ja, aber ich meine, das halte ich wiederum, Damen und Herren, Schülerinnen und Schüler, das aussprechen halte ich für das Normalste der Welt und versuche auch darauf zu achten. Ich werde auch sofort in E-Mails darauf hingewiesen, wenn ich es mal vergesse. Und da schreibe ich auch zurück, Sie haben recht, fertig. Wir wollten bei so einem etwas kleineren Produkt wie dem Podcast einfach mal ausprobieren, wie ist das, wenn man es dann in Sendungen spricht, stolpert man da? Und das haben wir seit 3-4 Jahren jetzt. Die Welt ist nicht untergegangen und das gehört irgendwie auch dazu. Das war so unser kleiner Test sozusagen.
Für mich ist das in Bezug auf Schule deshalb spannend, weil ich finde, dass so etwas wie vieles, aber mehrere Seiten hat. Also eine kleine Anekdote. Ich hatte in der Oberstufe SchülerInnen. Eine Schülerin hat gegendert, immer. Die war auch, würde ich sagen, politisch aktiv, eher linksorientiert, Fridays for Future. Wie gesagt, sie hat gegendert. Ich hatte aber auch einen Schüler, der hat gar nicht gegendert. Und das Schöne war, wir haben das zwar auch thematisiert und besprochen und ausgetauscht, aber es war eben nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass die Schülerinnen und Schüler mit dieser Ambiguität nicht zurechtgekommen wären. Und das hat mich damals auch dahin gebracht zu sagen, naja, ich finde, unabhängig davon, ob jemand das bevorzugt oder nicht, aus guten Gründen, ist Schule doch der Ort, in dem eben die Dinge, die nicht festgelegt oder verboten sind, ausgehandelt werden. Schule ist doch, ja, wie Dirk von Gehlen sagt, das Trainingszentrum der Demokratie. Und deshalb finde ich das so fatal, wenn so ein Verbot ausgesprochen wird, gerade in einem Bereich, eben in der Bildung, in dem es doch viel mehr darum gehen sollte, gute Argumente auszutauschen und weniger darum, Vorschriften zu machen. Nun hast du gerade gesagt, naja, das mit den Fehlern, das muss nicht angestrichen werden. Ob das durchgeführt wird oder nicht, das weiß ich nicht. Mhm. Aber gerade, wir haben über das Grundgesetz geredet, gerade im Sinne von auch Meinungsfreiheit, Freiheit der Äußerung, ist das für mich eigentlich eher eine schwierige Entscheidung.
Und das sind genau die Punkte, also wenn du dich in die Situation entweder eines Lehrers oder einer Schülerin versetzt, die irgendeine Sanktion bekommen würden, mal fiktiv, und die gehen dagegen vor Gericht bis nach Karlsruhe, dann wären genau diese Grundrechte, was, die als Argument benutzen würden. Meine Meinungsfreiheit, Gleichbehandlung, geschlechtergerechte Sprache. Und das Gericht, so ist eine typische Anwendung, schaut dann, was sind die Gegenargumente und gibt es hier ein zwingendes Ergebnis oder wie muss man diese verschiedenen Positionen gegeneinander abwägen? Mhm. Und das ist für Recht und das Bewusstsein für Recht auch wichtig. Es gibt nicht immer so einen Automaten, wo man einen Fall oben reinwirft und unten kommt das perfekte Ergebnis raus. Gerichte müssen am Ende entscheiden, aber man darf immer auch streitig darüber diskutieren. Und das gehört zu so einer freien Gesellschaft, die das Grundgesetz garantiert, einfach auch dazu.
Da würde ich gerne mal hängen bleiben. Freie Gesellschaft bedeutet ja auch, dass man sich frei äußern kann. Jetzt wissen wir, dass nicht nur Gendern ein großes Thema ist, sondern auch die sogenannte Cancel Culture, die meistens von eher Konservativen ausgerufen wird und in etwa heißt, im populistischen Sinne, man darf ja gar nichts mehr sagen, im etwas substanzielleren Sinne, wenn ich etwas sage, muss ich damit rechnen, einen großen Shitstorm zu bekommen oder sogar im schlimmsten Fall meinen Job zu verlieren und so weiter. Kannst du diese Ansicht verstehen?
Das ist ein dickes Thema und da gibt es ein paar Pflöcke, die mir wichtig sind. Die Meinungsfreiheit ist so das zentrale Grundrecht, das wir überhaupt haben. Und die erlaubt jede Menge. Also rechtlich gesehen, dieser Satz, man darf ja gar nichts mehr sagen, der stimmt nicht. Weil die Gerichte auch sehr deftige Äußerungen, nicht Beleidigung, aber man darf da auch mal einen raushauen, weil das zu einer harten Diskussion auch mal dazugehört. So. Was viele, die diesen Satz sagen, man darf ja nichts mehr sagen, zu wenig sehen aus meiner Sicht, dass auch die Gegenseite dagegen halten darf, Also wer meine Äußerung kritisiert, kann sich auch auf die Meinungsfreiheit berufen. Man hat also kein Recht darauf, dass man keinen Widerspruch bekommt. Und das unterschätzen oder sehen manche vielleicht zu wenig. Zweiter Punkt. Es ist aber auch so, dass manche vielleicht den Post unter einen Artikel nicht setzen, weil sie wirklich Angst davor haben, dass dann der Shitstorm im Sinne von krassen Beleidigungen kommt und damit Erfahrungen gemacht haben. Und wenn man da etwas nicht mehr sagt, weil man weiß, ich mache das gar nicht, denn ich bekomme wieder diesen krassen Shitstorm. Und das sind dann Normalos, die aber auch wichtig sind für die große Meinungsbildung. Das sind so Sachen, wie die Organisationen wie Hate Aid auch monieren. Da muss man vorsichtig und sensibel sein und dann etwas dagegen tun, die Plattformen in die Verantwortung nehmen, damit eben die Angst davor etwas sagen, die darf nicht alles überdecken.
Das ist natürlich, jetzt könnte man sagen, eher ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also es ist dann ein Problem, wenn Menschen nicht mehr miteinander, sondern übereinander reden, wenn das Ganze so polarisiert wird, dass man das Gefühl hat, eben die einen haben das Gefühl, man darf gar nichts mehr sagen, die anderen, das wären vielleicht die etwas Linkeren, würden sagen, ihr sagt doch die ganze Zeit was, ja, Leute aus einer Partei, die in Teilen als gesichert rechtsextrem gilt, können ein TV-Duell machen. Und ich würde aber argumentieren, das ist ganz konkret in den Schulen auch der Fall. Also ich habe zum Beispiel selber so Fragen bekommen, wie, was machst du denn, wenn ein Schüler, eine Schülerin eine AfD-nahe Position vertritt? Und da würde ich jetzt auch sagen, nun ja, ich würde das diskutieren. Denn ich glaube, es gibt nichts Falscheres als eine Meinungsäußerung, die mir als Lehrkraft nicht gefällt, sofort zu verurteilen oder zu beurteilen. Sondern auch hier ist die Schule, glaube ich, der Ort, wo Debatten stattfinden müssen. Auch dann, wenn sie schwierig sind, auch dann, wenn sie langwierig sind und auch dann, wenn es bedeutet, Argumente auszutauschen, die man für komplex hält. Und ich glaube, das ist gerade ein Thema, das nicht nur, da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, aber gerade natürlich in den ostdeutschen Ländern, wo die AfD gerade auch sehr, sehr stark ist, das heißt, wo die Elternhäuser, wo jeder dritte AfD auch wählt, wo das entsprechend in den Elternhäusern kommuniziert wird. Also mit anderen Worten, das ist etwas, das betrifft aus meiner Sicht auch Schule.
Genau, und schon merken wir wieder, wie das Grundgesetz auch im Klassenzimmer spielt. Und der Debattenraum, das fand ich spannend, wie du das geschildert hast. Und dann gehört aber bestimmt auch eben dazu in dem Gemeinschaftskundeunterricht die Aufklärung, warum wurde dieses Grundgesetz damals eigentlich geschaffen und als Reaktion auf was? Dieses Nie wieder in dem Buch von 1949, das steht da ja so groß drauf, auch wenn es nicht wörtlich da drin steht. Und warum das so wichtig ist und wo dann die Grenzen verlaufen, das dann mitzugeben, ich glaube, das gehört in diesen freien Debattenraum dann einfach mit rein.
Ich entferne mich jetzt nochmal ganz kurz von Schule, weil wenn ich dich schon mal da habe, würde ich gerne da dein Urteil darüber hören. Wir haben ja gerade etwas gehört, ich glaube, was auch vor allen Dingen Menschen, die Jura studieren, immer klarer wird, dass es auch um Aushandlung geht. Wir haben es gerade gehört, man kann nicht einfach irgendeinen Sachverhalt irgendwo oben reinstecken und unten raus kommt quasi ein Urteil. Dadurch, dass es aber auch Teil eines Aushandlungsprozesses ist, haben wir ja jetzt gerade mit der AfD auch eine Partei, die zum Beispiel dem Bundesverfassungsgericht das entsprechende Urteil gegenüber der Partei ausspricht, parteipolitische Stellungnahmen vorwirft. Wie beurteilst du das? Weil jetzt sozusagen aus meiner Laiensicht wieder finde ich das gefährlich. Denn eine Sache passiert dann ja hier, dass man nämlich das ganze System, die Institutionen selbst, von denen du gerade gesagt hast, dass sie in der Schule für Schülerinnen und Schüler auch eine Rolle spielen müssen, diskreditiert und damit im Grunde genommen im Kopf eine Art rechtsfreien Raum etabliert, beziehungsweise eben einen Raum, wo Leute sagen, ich höre noch nicht mal auf die obersten Richter, weil die sind ja auch nur einer bestimmten politischen Einstellung zugewandt.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und auch da ist dann die Aufklärung wichtig, dass man Schülerinnen und Schülern erklärt, wie Verfassungsrichterinnen und Richter gewählt werden. Also man braucht da zum Beispiel eine Zweidrittelmehrheit. Kurz überlegt, wozu führt eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag? Dazu, dass ein Konsens hergestellt werden muss. Das ist zum Beispiel ein Unterschied zu den USA. Da kann der US-Präsident mit einfacher Mehrheit, mit seiner Mehrheit Richterinnen und Richter ernennen. was dazu führt, dass er oder sie in seiner Amtszeit seine Leute ans Gericht schicken kann. Und in Deutschland, das ist so ein Sicherungsinstrument für das Gericht, braucht man eben einen Konsens. Dann gibt es natürlich Absprachen, da muss man auch sehr kritisch drauf schauen. Aber da gibt es so ein paar Sicherungen so. Und weil du Verfahren auch der AfD ansprachst, dann gehört zu diesem Gesamtpaket auch dazu, dass das Verfassungsgericht denen auch schon Recht gegeben hat. Die profitieren auch vom Verfassungsgericht, weil zum Beispiel ein Horst Seehofer oder andere Minister Äußerungen getätigt haben, die gewisse Grenzen der Neutralität überschritten hatten. Und da hat das Verfassungsgericht dann den Sachverhalt geprüft und gesagt, die AfD hat hier gewonnen, die Bundesregierung hat die rechtlichen Grenzen überschritten. Und das gehört dann zu so einem Gesamtpaket. Wie beurteilt man einen Gericht auch dazu, finde ich?
Ja, ich meine, auf der einen Seite ist das natürlich schön, auf der anderen Seite gibt es aus meiner Sicht immer so die gewisse Scheinheiligkeit von Populisten, auf der einen Seite etwas anzuprangern, wovon man auf der anderen Seite profitiert. Gerade bei der AfD ist das halt zum Beispiel, was Steuereinnahmen beziehungsweise die Unterstützung angeht, auch ganz groß. Aber gut, dass du es nochmal sagst, obwohl ich auch gerade gedacht habe, ich hoffe, dass der Sicherungsmechanismus auch funktioniert. Denn das heißt ja andersrum auch, dass man, wenn man die Zweidrittelmehrheit nicht mehr zusammenkriegt oder dass eine Partei, die dafür sorgt, dass diese Zweidrittelmehrheit nicht besteht, theoretisch die Besetzung auch fundamental stören kann.
Da triffst du einen ganz wunden Punkt. Und genau über diese Fragen muss man von diesen Mechanismen noch mehr ins Grundgesetz selbst schreiben, damit die nicht so leicht verändert werden können. Das ist eine hochaktuelle politische Diskussion, rechtliche Diskussion, die in Berlin gerade spielt. Resilienz des Bundesverfassungsgerichts, das ist gar nicht nur so eine Fachdiskussion, sondern vergleichsweise breit wird diese Absicherung für in x Jahren, dass man sich darüber lieber jetzt Gedanken macht, als irgendwann mal, wenn es womöglich zu spät ist. Das ist gerade ein ganz wichtiger Punkt und gehört zu diesen Fragen. Haben wir in unserer Doku übrigens auch drin, dieser Punkt. Der ist sehr schwer zu erklären, weil er ins Detail geht, aber gehört zum Gesamtpaket Grundgesetz gerade einfach dazu.
Das ist vielleicht gerade, weil du gesagt hast, das ist etwas, worum du bzw. ihr euch auch kümmert, wo ich gerne nochmal hin möchte. Am Ende des Podcasts besprechen wir nämlich oftmals zwei Dinge. Erstens etwas, was die Gäste selbst erhellend finden vielleicht, ja, selber lesen, konsumieren, hören, wie auch immer. Und zweitens, was vielleicht diejenigen, die sagen, das ist für mich relevant, das ist ein ganz wichtiges Thema, wo die sich noch weiter informieren können. Gerne kannst du auf beides Bezug nehmen, vielleicht etwas, was du selber auch entdeckt hast, wo du sagst, wow, das ist jetzt vielleicht auch für die Nerds, ja, die sagen, also ich würde gerne gerade in Bezug auf das Thema, weiß nicht, Verfassungsgericht, Frage danach, wie das in x Jahren ist, was wissen, aber sehr gerne auch, was können Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, bei uns spielen gerade rechtliche Fragen eine große Rolle. Manchmal ist es ja vielleicht auch aus der Not geboren. Wir müssen eigentlich besser rechtlich argumentieren können. Welche Angebote kannst du da von denen, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, alle anderen kommen natürlich auch in die Shownotes noch empfehlen?
Also für die, die es ein bisschen vertiefen wollen und Nerds, gibt es den Verfassungsblog. Das ist eine sehr... Nerds ist zu negativ. Das ist wirklich ein sehr seriöses, gutes Angebot, wo man tiefe rechtliche Fragen schnell aufbereitet bekommt. Wir selbst versuchen auch auf tagesschau.de, das ist so neben der Fernsehsendung, das Online-Medium, wo wir versuchen, sehr tagesaktuell diese dicken Bretter auch mit meinem Team der ARD-Rechtsredaktion zu erklären. Die Tagesschau ist ja zwar eine alte Dame, aber die ist auch auf Instagram sehr aktiv. Da versuchen wir auch über Reels, über 5 Fragen, 5 Antworten auch dicke Bretter zu erklären. Warum ist ein 99-jähriger ehemaliger KZ-Wärter heute noch vor Gericht? Interessiert alte Menschen, sollte auch und interessiert die jungen Menschen in den Schulklassen. Ich bin ein großer Freund von Lokalzeitungen. Also ich lese jeden Morgen meinen Lokalteil und lerne da ganz viel über das, was vor Ort passiert. Und bei rechtlichen Fragen, ich bin sehr gespannt, ich habe es noch nicht gelesen, auf ein Buch von Julie C. und der Rechtsprofessorin Elisa Hoven. Die hat gerade für Schulklassen über das Thema Unschuldsvermutung, der war's, wann urteilt man zu schnell, ein Buch geschrieben. Da geht es genau darum, Vorsicht und quasi spielerisch für Schülerinnen und Schüler Dinge zu vermitteln, dass man wirklich hinter die Kulissen gucken muss und sich nicht zu vorschnell ein Urteil erlauben kann.
Julie C. hat ja auch einen entsprechenden Background. Ich habe selber mit Schulklassen Corpus Delicti gelesen und analysiert. Gerade in einer Zeit wie Corona war das natürlich spannend. Also die Frage danach, wie sehr da kann der Einfluss des Staates eigentlich gehen? Ab wann sollte man Selbstentscheidungen treffen? Wo hört die Freiheit des Einzelnen auf? Und so weiter. Sehr, sehr spannend.
Also sehr schön ist immer das Grundprinzip, wie würden Sie entscheiden? Also das mache ich in den Schulklassen auch immer einen kurzen Fall. Und dann Pro und Contra und die müssen keinen einzigen Paragraphen kennen und bilden sich trotzdem ihre Meinung. Da kann man abstimmen und mal gucken, vergleichen, wie haben die Gerichte in der Realität entschieden. Und das ist oft gar nicht so weit entfernt.
Das ist doch wirklich eine schöne Vorlage für die Frage ganz am Schluss. Wenn du doch auch in Schulklassen bist und die Fragen mitbekommst und so weiter und die Standpunkte von jungen Menschen, gibt dir das Hoffnung oder wirst du pessimistisch?
Mir gibt das Hoffnung. Also diese interessierten Blicke und wenn man merkt, die folgen einem wirklich bei dem Fall, den man schildert. Mhm. Noch ein ganz kurzes Beispiel.
Sehr gerne, ja.
Ich frage dann immer, habt ihr den Prozess von Johnny Depp versus Amber Heard in den USA, habt ihr den gesehen? Ja, haben wir auf YouTube gesehen, haben wir live gesehen. Habt ihr den Prozess gegen Jerome Boateng hier in Deutschland, Fußballspieler, vor dem Landgericht den Strafprozess. Habt ihr den auch live gesehen? Nee. Ja, warum nicht? Weil es in Deutschland kein Gerichtsfernsehen gibt. So. Und dann spielen wir durch, was sind die Argumente pro Gerichtsfernsehen und was ist kontra? Und sofort kommen die richtigen Argumente. Die einen Schüler sagen, na, wir wollen doch mitkriegen, wenn jemand was Schlimmes gemacht hat und was die Gerichte machen. Und die anderen sagen, aber da müssen doch die Zeuginnen vielleicht aussagen über ihre persönlichsten Dinge. Die müssen doch geschützt werden. Und so kann ich dann mit deren Argumenten erklären, warum es in Deutschland zumindest an den unteren Gerichten kein Gerichtsfernsehen gibt, an den oberen schon. Und das, solche Beispiele spielen mitten im Thema der Grundrechte und des Grundgesetzes. Und weil meine ganz persönlichen Erfahrungen damit gut sind, bin ich da eher Optimist.
Das ist ganz wunderbar und ein ganz tolles Schlusswort. Lieber Frank, vielen Dank, dass du da warst und ich glaube, dass wenn es bisher noch nicht so war, jetzt ganz viele auch zustimmen, dass Recht und Grundgesetz auch innerhalb der Schulen eine viel größere Rolle spielen muss. Danke dir.
Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt@auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.